eigentlich hätte ich es euch vorher sagen müssen. Die Lieder, die ich rausgesucht habe, die gehören eigentlich schon zur Predigt dazu. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Ich nehme euch jetzt heute Abend mit rein in dieses Ereignis, in diese Geschichte, in das, was Menschen erlebt haben damals um die Jahreslosung herum. Jetzt hoffe ich, ein bisschen lauter. Das können wir noch einrichten. Gut, ich danke dir. Die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich mache es jetzt so, ich habe auf der linken Seite habe ich die Bibeltexte und auf der rechten Seite so ein paar Gedanken. Ich möchte relativ zügig, muss ich durchgehen. Ich darf nicht hängen bleiben, weil sonst sitzen wir heute Abend um 8 Uhr noch hier oder noch später. Was ich habe, sind so ein paar Zettel, wo so die Gedanken ein bisschen mit drauf sind. Die liegen hinten, wenn jemand möchte. Es wäre eine Möglichkeit auch für einen Hauskreis. Einfach mal noch zu sagen, wir schauen uns dieses Ereignis, das, was damals passiert ist und diese Menschen und das, was das mit denen gemacht hat, wir schauen uns das einfach noch genauer an. Es startet in 1. Mose 16, da heißt es doch, Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abram, du siehst, dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abram war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abram lebte damals schon 10 Jahre in Kanaan. Hagar war wahrscheinlich eine von diesen geschenkten Sklavinnen, die Abraham vom Pharao bekommen hat. Nicht gerade das Leben, das man sich erwünscht. Ich weiß auch nicht, wie die das sprachlich am Anfang gemacht haben, weil Ägypter ja doch wahrscheinlich anders gesprochen haben wie in Abraham. Aber lassen wir das einfach auf die Seite. Sie gehörte Sarai. Und die Sarah konnte mit ihr eigentlich machen, was sie wollte. Und dann passiert es. Diese Hagar steigt auf zur Zweitfrau. Sie stand immer noch unter der Sarai, unter der Hauptfrau, aber über der andere Sklave. Und der Abraham hatte jetzt auf einmal zwei Frauen. Die Hagar hatte keine Chance, ihr Kind zu behalten. Das war klar. Sie war im Grunde nur eine Leihmutter. Aber sie war aufgestiegen. Sie war nicht mehr so eine Sklavin, die ganz unten war, sondern so ein Stückle höher. Und ich glaube, das hat damals viel mit den Menschen gemacht. Wir dürfen es nicht vergleichen mit unserer Zeit heute. Das dürfen wir einfach nicht. Auch nicht mit dem, dass da eine Frau verschenkt wird und die Frau zur Zweitfrau gemacht wird. Allein wenn wir zurückgehen in Luthers Zeiten, sah die Welt ganz anders aus. Wir können es einfach nicht vergleichen und ich glaube, wir können es uns auch nicht richtig vorstellen, wie das für die Menschen damals war. Machen wir mal weiter. Ganz einfach. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Es war ja seine Frau, eine Zweitfrau. Und der war sicher nicht nur einmal bei der. Das heißt, diese zwei Frauen einfach da drin. Und als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Diese Hagar war ganz sicher viel, viel jünger wie die Sarai. Könnt ihr euch das vorstellen? So eine alte Frau und eine junge daneben und dann kriegt die Junge auf einmal Nachwuchs, da sagte Sarai zu Abraham, du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richtet zwischen dir und mir. Abraham erwidert, hier ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief. Eins kommt zum anderen dazu. Eigene Wege, die Folge, die trage mir. Streit in der Familie, was hier war, und vieles andere müssen wir tragen. Nimmt uns Gott nicht weg. Aber was mich hier in diesem ganzen Ereignis von vorne bis hinten aufgefallen ist, Gott begleitet uns auch auf solche Wege. Gott geht mit. Hagar fühlt sich jetzt auf einmal überlegen. Sie ist jetzt die, sie kriegt ein Kind. Was hier drin steckt, ist, zwei Frauen kämpfen um ihre Stellung. Und die Bibel berichtet weiter nichts drüber. Wir finden das nochmal bei Lea und Rahel. Welche Ausmaße das manchmal annehmen kann, konnte, wenn so eine Frau wie die Sarai kein Kind kriegt. Und Gott hat es ihr versprochen gehabt. Schuld wurde umverteilt. Gott hat sowieso schon seinen Anteil gekriegt. Der war ja schuld, dass sie keine Kinder kriegt. Und der Abraham, der bekam auch noch seinen Teil ab, sein Fett ab. Wer gut dastand, meinte gut dazustehen, war die Sarai. Alle anderen waren ja schuld. Die Sarai schlug zurück und die Hagar lief davon. Und ich habe mich gefragt, wo begann denn dieser Weg, der wie ein Strudel alle mitgenommen hat? Wo begann? Das hier? Gut. Okay. Ja, ich habe das gerade gar nicht gemerkt, dass ich hier zwei da habe. Also, eigentlich, ja. Du weißt, was eigentlich heißt. Manchmal geht es einfach nicht so. So, dieser Strudel, der alle mitnimmt. So ein kleiner Strudel macht nichts, aber wenn es ein großer Strudel ist und man kommt dem zu nahe, hier, man ist mit dem Kajak unterwegs, dann nimmt es einen rein und zum Schluss steht man senkrecht drin mit dem Kajak. Und die Frage ist, wie komme ich hier einfach wieder raus? Ausgangspunkt war diese Hungersnot damals. Ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn wir der Abraham heute Abend hier hättet und der Abraham könnte rückblickend mal was dazu sagen, zu dem, was damals war. Und ich habe gedacht, ein Satz könnte sein. Ich wollte doch nur damals, als diese Hungersnot war, ich wollte doch nur für meine Familie sorgen. Deswegen sind wir nach Ägypten gegangen. Ich wollte doch nur, dass wir weiterleben können. Ich wollte uns doch versorgen. Kennt ihr dieses? Ich wollte doch nur. Es war gut gemeint. Und dann kommen manchmal so Gedanken auf, wie hätte ich doch damals anders gehandelt. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Habt ihr solche Situationen auch schon gehabt, wo ihr denkt, oh, hätte ich das damals doch einfach nur anders entschieden? Und dann kommt noch ein verrückter Gedanke dazu. Das heißt, wenn ich könnte, würde ich heute alles anders machen. Ganz ehrlich, ob die Situation besser wäre, ist eine andere Frage, gell? Meine Leute hatten in den 70er Jahren die Chance, nach Afrika zu gehen. Südafrika. Die Firma, wo meine Eltern gearbeitet haben, die haben hier in Deutschland alles verkauft, sind nach Südafrika, also runter, haben dort Firma aufgebaut und haben Leute mitgenommen, die wollten. Und meine Mutter wollte. Doch mein Vater war ein Stubenhocker. Meine Mutter hatte damals ja schon ihre Eltern in der DDR verlassen. Also für sie war das nicht mehr der große Schritt zu sagen, wir hören jetzt hier auch nochmal auf und gehen fort. Oder war es in den 60er Jahren? Keine Ahnung. Irgendwo da. Ich wäre dann irgendwo in Südafrika. Die Frage wäre, wäre es besser gewesen, mein Leben? Merkt ihr was? Wir können da nicht dran hängen bleiben, an dem, was damals war. Wir können, und das ist mir ganz wichtig in diesem ganzen Ding um die Hagar rum und in diese Jahreslosung, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Und doch bleiben wir manchmal dran hängen. Wir bleiben manchmal dran hängen an dem, was wir vielleicht von daheim mitgekriegt haben. Ich habe jetzt so eine Situation erlebt von einer Frau, die sehr darauf achtet, dass ihre beiden Söhne immer genau das Gleiche von ihr bekommen. Also ist der eine abends da, kriegt der ein Gläschen Wein, muss der andere spätestens in den nächsten Tagen auch sein Gläschen Wein trinken. Macht sie dem was, muss es dem auch machen. Ich habe dann zu jemandem gesagt, wo der Probleme mit hat, sage ich, ganz sicher steckt da irgendwas von früher drin. Diese Frau ist heute 92, die hat Kriegszeit erlebt. Wer weiß, was da passiert ist in ihrer Kindheit. Dass sie so geprägt hat. Und das ist für mich was so Wichtiges, wenn wir unsere Vergangenheit nicht gut aufräumen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Nicht an Gott abgeben mit dem, was da war. Dinge, die ich nicht ändern kann. Dann habe ich ein Problem in der Gegenwart und in der Zukunft. Und diese Probleme belastet auch alle anderen. Das heißt für mich ganz klar, diese Vergangenheit, die Gott auch in der Hand hatte, diese Vergangenheit an Gott abgebe. An mancher Stelle ist es so, dass ich mir vergeben muss für Dinge, die ich getan habe. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich mein Auto crasht habe. Stellt euch vor, da wäre noch ein anderes Auto dabei gewesen und da wäre ja jemand schwer verletzt worden. Der wird vielleicht im Rollstuhl sitzen. Was macht es mit mir? Aber auch da muss man lernen, es ist so, dass man sich selber dann vergibt, dass man seinen Gott abgibt und dann lernt, wieder in die Zukunft reinzugehen. Für die Zukunft lernen, meine Vergangenheit, meine Herkunft bewältige, das sind so Dinge, die mir hier ganz arg wichtig geworden sind und nicht an oder in der Vergangenheit hängen bleiben. Das nächste, was erlebt oder wie erlebt Hagar Gott? Doch der Engel des Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Fragt sie Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her? Wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück. Jetzt kommt hier eine ganz harte Variante in der Übersetzung und ertrage ihre harte Behandlung. Man könnte es aber auch sagen, demütige dich unter sie oder nimm deine Stellung wieder ein. Das heißt einfach, geh an den Platz, an dem du stehst, zurück. Und wenn der schwer ist, dann bleib bitte dort. Das steckt hier drin. Lauf nicht davon. Das hast du jetzt schon gemacht. Ich, der lebendige Gott, ich schicke dich zurück. Manchmal denkt man an der Stelle, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ach, hätte Gott doch damals nicht eingegriffen. Wäre die Hagar nach Ägypten gelaufen. Und es hätte sich alles irgendwie aufgelöst, diese Probleme, die wir heute haben. Aber mir kam heute Morgen Jesaja 55 in Sinn und da heißt es, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege und seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und das ist so eine Stelle, wo ich sagen muss, da komme ich mit meinem Verstand nicht dran. Ich kann es nicht erklären. Warum hat Gott hier eingegriffen? Warum? Was macht Gott? Warum sucht er diese Sklavin? Warum ist die denn so wichtig? Er fand sie an einem Brunnen. Und er hat nicht irgendjemand geschickt, sondern es heißt hier, er schickte den Engel Jahwes. Also eigentlich könnte man sagen, Gott selber hat sich damals auf den Weg gemacht, um diese Frau zu suchen. Warum war die ihm so wichtig? Hey, das war eine Sklavin. Wir Menschen wünschen uns, dass wir gesehen werden. Wir Menschen wünschen uns, dass wir ein Stück Anerkennung bekommen. Das liegt in uns drin. Und das hat sie nicht gekriegt bis jetzt. Aber hier, er spricht sie mit Namen an, er fragt sie, er lässt sie antworten, er schickt sie zurück, aber an ihren Platz. Was er nicht tut, Er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, Hagab, halt selber schuld. Hättest du dich nicht über die Sarai gestellt, wäre das alles jetzt nicht passiert, hättest du nicht davonlaufen müssen. Gott kommt so nicht. Er legt den Finger jetzt nicht nochmal auf die Wunde und rührt drin rum und sagt, hätte es halt bleiben lassen. Keine Vorwürfe. Aber das, was Gott hier tut, ist das Sehen. Du bist der Gott, der mich sieht. Er sieht das, was hier alles war, und er bietet sich ihr an, in die Zukunft zu gehen. Und jetzt kommt was Verrücktes. Das muss man wirklich so sagen. Dann sagt Gott zu dieser Frau, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügt er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern, dein Elend gehört. Jemand, wo ganz unten ist in der Gesellschaft, bekommt hier so eine Verheißung. Gott gab ihr eine große Verheißung. Und was mir das erste Mal aufgefallen ist, Gott selber gibt diesem Sohn den Namen. Das kommt noch ein paar Mal in der Bibel. Wenn es jetzt an Weihnachten gehabt, gell? Soll es ihn Jesus nennen. Beim Johannes war es auch so. Pah. Gott gab diesem Jungen den Namen. Und dieser Name sagt, er wusste, Gott weiß um Hagars Leben. Er hat ihre Not gehört. Gott hört. So heißt dieser Kerl nachher. Ismael, ein Name, der heute viel im Dings ist, in den arabischen Ländern, der kommt heute immer vor. Und dieser Name heißt Gott, der lebendige Gott, hört. Für mich kam hier noch die Frage auf, war Ismael dann für Abraham der Sohn, der verheißene Sohn? Wenn man anschaut, was Abraham nachher noch mit Gott verhandelt, also wenn er einen Zettel mitnimmt, da steht noch so ein Text drauf, dann kann man denken, dass Abraham wirklich diesen Sohn so gesehen hat, denn Gott hat ja eingegriffen. Gott hat diesem Sohn den Namen gegeben. Boah, sein Name. Gott hatte Sarahs Planung gehört, er hatte die Not aller in dieser Familie gehört. Und diese Hagar, die musste ja dann zurück. Da berichtet die Bibel nichts drüber. Ich finde es so schade. Stell dir vor, die Frage, wo warst du, wo kommst du her? Und diese Hagar sagt, ich hatte eine Begegnung mit eurem Gott. Und er hat mir was zu dem Kind gesagt, das ich jetzt auf die Welt bringen werde. Keine Ahnung, was damals passiert ist. Aber Gott hat wirklich in diese Familie reingegriffen. Und es gibt noch eine Sache, die hat mich unheimlich bewegt. Das ist so ein Blick in die Zukunft. Ich gehe wirklich davon aus, dass da Abraham damals diesen Ismael als seinen Sohn dann genommen hat. Als diesen verheißenen Sohn. Weil Gott ja eingegriffen hat, ihm den Namen gegeben hat und so weiter. Aber dann im Alter von 13 Jahren erfuhr Ismael, dass er nicht der verheißene Sohn ist. Gott wird seine Geschichte nicht durch ihn schreiben, sondern er, der Erstgeborene, wird hinter angestellt. Und Gott wird durch eine andere Geschichte schreiben. Ich habe so gedacht, und der Papa hat ihn wahrscheinlich aufpäppelt in diesem Denken. Ismael ist es. Leute, die so hochgehoben wären, die man drin fallen lässt. Angesehen, vor allem ist man weg. Das macht was mit einem. Von daher, auch dieses, sein Name war Gottes Angebot auch für ihn selber, für seine Not. Wie gehe ich damit um, wenn ich in der Familie doch nicht alle waren angesehen, nur ich nicht? Wie ist das? In Kapitel 17 kommt es dann, so ein ganz kurzes Gespräch zwischen Gott und Abraham. Ich habe euch bloß was so mit reingenommen. Abraham sagt zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Merkt ihr? Der Abraham, ich habe doch den Ismael, ich brauche keinen zweiten Sohn mehr, nimm doch den. Du hast mir den doch auch geschenkt. Boah. Und Gott sagt zu ihm, doch auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen, fruchtbar machen und ihm sehr viele Nachkommen geben. 12 Fürsten wird er zeugen und ich lasse ihn zum Vater eines großen Volkes werden. Aber meinen Bund mache ich mit Isaak. Was da passiert ist, da nimmt es mir jedes Mal die Luft. Oder jetzt gerade so, wenn ich das so versuche nachzuempfinden, was da passiert ist. Und dann macht Gott, als er mit der Hagar redet, noch einen Blick in die Zukunft. Das eine war eine Verheißung, sie wird einen Sohn bekommen, er wird ein großes Volk werden. Und hier macht Gott jetzt einen Blick in die Zukunft. Er, Ismael, wird ein Wildesel von Mann sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft. Der wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Das ist keine Verheißung, sondern das ist ein Blick in die Zukunft. Und was mir hier wichtig war, bringe ich euch jetzt geschwind so. Gott sah, wie Ismael sein wird. Abraham trug keine Schuld an Ismaels Lebensgestaltung. Er hat ihm den Start ins Leben gegeben, er hat ihn erzogen und so. Aber was Ismael später daraus macht, was daraus wurde, ist nicht Abrahams Schuld. Ihr und ich, wir sind alle für unser Leben selber verantwortlich. War vorhin schon drin. Und die Junge, die können die Eltern nicht sagen, oh ihr, ja? Für die Hagar war es, Ismael lebt als freier Mann. Und was mir halt wichtig ist, jeder lebt, ist für sein Leben verantwortlich und Gott möchte, dass wir unsere Vergangenheit positiv bewältigen. Die Hagar erlebt hier, dass Gott sie sieht und er sieht in die Vergangenheit. Er sieht die Vergangenheit, Gott sieht die Gegenwart. Er sieht da, wo sie gerade drinsteckt und er sieht auch diese Zukunft. Sie ist ja später mit ihrem Sohn nach Ägypten gegangen. Jetzt müssen wir eigentlich das auch noch dazu nehmen. Können wir heute Abend nicht machen. Geht nicht. Sie wurde später ja fortgeschickt, gell? Ist da Hass entstanden? Ist da beim Ismael später durch dieses Fortschicken, ich gehe nochmal zurück, für dieses Fortschicken, hat er Gott die Schuld gegeben für sein Leben, für das, wie es war? Und ist deswegen diese Zwietracht da, dieser Neid vielleicht auch, diese Eifersucht, dass Israel Gottes Volk ist? Für mich die Frage auch, kann man Hass, dieses, dass man zurückgestellt ist, kann man das so vererben? Ich weiß es nicht. Aber es sind einfach Fragen, die hier kommen. Zum Schluss, da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, da steht das Wort El, des Schauens. El Roy war für sie dieses Wort. Sagte sie und rief, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, dass der nach mir schaute? Der Gott, der mich sieht, der mich schaut und den Gott, den ich anschaue darf, dessen Handeln ich sehe, der sich sehen lässt. Keine tote Götter wie in Ägypten, sondern Gott, der lebendig ist. Für Hagar war es, glaube ich, der Tag in ihrem Leben. Der große Tag, von Gott gesehen, in der Not. Was hier drin steckt, Staunen. Staune über diesen Gott, über diesen persönlichen Gott. Was er uns gibt, ist Hilfe für die Zukunft. Er sieht jeden von uns in seiner Lebenssituation und er sieht uns mit seiner ganzen Liebe. Du bist der Gott, der mich sieht. Mir war das wichtig. Er sieht diesen ganzen Zusammenhang. Er sieht dieses ganze Leben mit Höhe und mit Tiefe. Er sieht es. Er sieht es auch bei euch und er sieht es bei mir. Er sieht es, was war, er sieht es, was heute ist und er weiß, was kommen wird. Jetzt habe ich euch noch 4 Bilder zum Schluss. 4 Bilder zur Jahreslosung. Einmal hier, diese gebeugte Person hier drin. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der mich sieht in dem, wie es mir geht. Und er hört. Dieser Name Ismael. Es ist auch ein Gott, der hört. Der mein Jammern hört, der mein Elend hört. Er hört mir zu. Hier, ich weiß nicht, ob man das von hinten sieht, ganz viele Gesichter drin. Er sieht mich unter diesen vielen, vielen Menschen auf dieser Erde. Er sieht jeden von euch, er kennt euch. Das ist das Große. Und hier, das finde ich auch cool, so ein Herz, diese Liebe hinein auf diese einzelne Person. Und das Letzte, was da drin ist noch, er ist ein Gott, der den Weg mitgeht. Und das finde ich so schön für uns, auch für dieses Jahr 2023. Wir wissen nicht, was morgen früh ist. Aber er weiß, was kommt. Und er wird mitgehen an jedem einzelnen Tag. Das ist diese große Zusage. Ich bin da für dich. Er ist ein Gott, der dich ganz persönlich sieht. Amen. Ich möchte euch da jetzt einfach geschwind noch was weitergeben. Die Sophie Waldmann ist wieder im Krankenhaus. Friedelin Hilde, wann war's? Okay. Ja, genau, die hat es ja im Januar schon mal gehabt, also jetzt vor einem Jahr dann. Und dann haben sie operiert. Und sie ist jetzt halt von Narkose und allem, was da so war, noch ganz schön durcheinander. Es ist wohl heute der erste Tag, wo es ein bisschen besser wird. Von daher für euch, es ist nicht so, dass man sie jetzt besuchen sollte, sondern dass man da einfach noch ein bisschen Ruhe lässt, aber dass ihr einfach auch mit dafür betet, dass es wieder aufwärts geht und dass Gott Wegweisung gibt über das, wie es in diesem Jahr 23 auch für sie weitergeht. Und da kommt es so rein, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bete noch. Lieber Herr, danke dafür einfach, dass dieser eine Satz so über diesem neuen Jahr steht. Wenn wir diese Geschichte anschauen von Hagar und von Abraham und Sarah, da sehen wir, was du alles siehst, welches Chaos manches Mal in unserem Leben sein kann. Und du siehst es und du kannst trotzdem noch was Gutes draus werden lassen. Du hast deinen Plan mit uns und du schreibst auf krumme Linien, kannst du einfach gerade schreiben, du kannst da was draus machen. Und das ist das, was uns einfach froh und zuversichtlich vorwärts gehen lässt, weil wir wissen, unser Leben liegt in deiner Hand. Danke einfach dafür. Wir bitten dich jetzt auch an diesem Abend für Sophie, wir bitten dich, dass du ihr nahe bist, dass du sie segnest, dass du ihr aufhilfst und dass du mit ihr auch da ihren Weg gehst, egal wie er dann dieses Jahr aussehen wird. Danke einfach, dass du da bist, dass du uns segnest und dass du uns Gutes tust. Wir bitten dich, hilf du uns auch, dass wir unsere Vergangenheit, dass wir nicht so an ihr hängen bleiben, sondern dass wir unsere Vergangenheit an dich, den großen Gott, abgeben, damit wir frei sind, frei für Gegenwart und Zukunft. Amen.